Hier ist Pi Radio. Es ist 15 Uhr.
Pi Radio. Wursendung trotzdem.
Radio Connection ist ein Radioprogramm, das in Marzahn in Unterkünften für Geflüchtete mit BewohnerInnen und UnterstützerInnen entsteht. Radio Connection ist ein Kunst am Bauprojekt.
Radio Connection.
Und herzlich willkommen zu Radio Connection. Ich bin Athena und ich begleite euch heute durch die Sendung. Es dreht sich heute alles um eine philippinische Kinderrechtsorganisation namens Bahay Tuluyan. Das bedeutet übersetzt das offene Haus, die sich sowohl international auf politischer Ebene durch Kampagnen und diplomatische Arbeit für Kinderrechte einsetzt, als auch eben vor Ort lokal die Kinder unterstützt, dass sie ein Dach über dem Kopf haben, zur Schule gehen können, Essen haben und so weiter. Die Organisation ist non-governmental und non-profit. Das bedeutet, sie ist eigenständig und sieht auch nicht auf Profit ab. Ich habe selbst dort schon mal gearbeitet, in Form eines Freiwilligendienstes zusammen mit der Lucia, die ihr im Laufe der Sendung auch kennenlernen werdet. Und ich freue mich ganz doll, dass wir jetzt gleich losstarten können mit einem Interview mit Catherine. Das ist die aktuelle Leitung der Organisation. Catherine kommt aus Australien und sie erzählt uns jetzt mal ein bisschen, wie es den Menschen gerade überhaupt mit Corona auf den Philippinen geht, wie es der Organisation gerade geht und was sie da überhaupt alles machen, warum ihre Arbeit so wichtig ist. Ich wünsche euch total viel Spaß beim Interview. Bis gleich. Hello and welcome to Radio Connection. My name is Athena and I will lead you through the following 60 minutes. So today's broadcast is about a children's rights organization in the Philippines. And we'll start right away listening to an interview with Catherine. Catherine is the head of Bahay Tuluyan. I hope you will enjoy it and learn a lot about Bahay Tuluyan, the current situation in the Philippines, Catherine's work, and so on. Catherine, how is it to live in Manila right now? How does COVID-19 affect the capital of the Philippines? Because 1 year ago, we experienced Manila as a crowded, loud, and pulsing city, and it seems unimaginable that everybody is at home now. Is it really like that? Are there no more people on the street? Is Manila a ghost town now?
Manila has now been under what's called in the Philippines enhanced community quarantine for 9, coming up to 10 months now, which has severely restricted people's movements, and particularly for children and elderly people and pregnant people who haven't been legally allowed to leave the house since before March 16. So things are very, very different. Unfortunately, though, because of the necessities of life, people are not always complying with the restrictions. And so there are people around. There are not as many people as there were, but it's a very different place.
And are there any major changes in the work of BT since the pandemic? Do you have a lot more to do, or are your hands tied organizing new projects?
Particularly in Manila, we're very restricted in what we're able to do. Very sadly, our social enterprise, Makabata Guesthouse and Cafe, closed in March and hasn't been able to reopen since then, which has meant that many youth haven't been able to continue their training. We've lost a stream of income, which was really, really important for our survival. Our drop-in centre, which is a safe place for children to come in off the street, hasn't been able to operate. And actually, even the children in our shelter in Manila are no longer there. They've either, if they haven't gone back to their families already, we've moved them to our other shelters in the provincial areas because it's a bit healthier and they're a bit more able to live a comfortable life rather than being just locked up in the centre. So it has really had a very big impact on us. Besides that, the staff, most of the staff who aren't working directly with children are working from home, so it's been really difficult to be able to adjust to that. Particularly because technology is not always great. I mean, internet's not always very reliable in the Philippines. And beyond that, children, schools have been closed since March. So children have been being schooled from home since then. And so for the 60 or 70 children that we've had in our shelters since March, that's been a huge adjustment for us, for our staff having to really become teachers overnight and really assist children at many different levels, some who are a long way behind in their schooling, to adjust to learning remotely. So it's many changes on many, many different levels. One of the things we've actually noticed is that where there were many children living on the street before COVID happened, the numbers of children living or visible on the street dropped for some time. We are noticing that there do seem to be more children now back on the street looking for means to survive for their families, which we sort of see as possibly an indicator of the hardship that families are going through at the moment.
Yes, that sounds like a really, really big problem. By the way, Catherine, how do you manage dealing with children's rights every day? I mean, it's really important work, but regarding that the world is an unsafe place for so many children, it must be quite exhausting. What are your experiences?
Yeah, I think our work can be very challenging. It constantly presents me with situations that I never, ever expected to encounter. They're very different to what I've experienced personally. But I think what always gives me hope, and for most of the people that we work with, is the incredible vibrancy of the children that we work with, the incredible resilience, the hope that really sustains us. I think if I didn't have that personally, if I had to just look at the big problems and read the case files all the time, I don't think I'd get through it. I think it would be too hard. But I think getting that energy from the children who really, you know, overall are incredibly hopeful given the situations that many of them are in, I think it's very difficult for us then as adults to say, well, we won't be hopeful too, you know. So I think the children are the constant source of inspiration and the reason for being.
Yeah, I totally agree. The children have a great energy. We've made this experience as well. Talking about optimism, 2020 was a year with many struggles that was hard on most people, especially the Philippines. But we want to point out some of the good things in 2020. What were three accomplishments you achieved in this hard year?
I think one of the things that really stands out for me is the incredibly warm support that we've continued to receive from people from around the world, which really is powerful. You know, it's powerful when it's in the form of, you know, finances or goods that can directly benefit people, but it's also powerful when it's a sense of solidarity, a sense of knowing that we're not alone. And I think if anything, for many of us during 2020, the sense of isolation has been counterbalanced by a really strong sense that we're not alone, that there are people around there supporting us. So if an example of that is when we recognised that the extreme hardship that lockdown would cause for so many families that we worked with, we put out a call for people to help us support to provide food relief packages. And we didn't know if we'd be able to do that because there are 600 families we work with. And not only were we able to do it once, but we're able to do it repeatedly every 2 weeks for 8 months of last year. So from April to December, we provided food relief packages. More than 7,000 packages were provided. And there's no way in the light of everything that we saw happening that we expected that would be an outcome of what we're doing. So I think that's very powerful and it's a great achievement. Not us exclusively as Baha'i Tulum, but us as a community of people who support us. And I think, you know, even for the children in our centres, I think they've been incredibly blessed in many ways, that we've been able to provide them with a safe place to live, with enough food to eat, freedom relative to children in Manila. The children who are in our centres in Laguna and Quezon have a lot of space. They've been able to be actively involved in farming. We've provided lots of new activities for them. And some of the kids have really, really flourished. You know, it's hard for them that they haven't had contact with their regular school friends and with their families outside of Bahay Tuluyan. But being able to have that safe place, even in the midst of the pandemic, I think is just really awesome. And I guess the third achievement would be the great teamwork that our staff have shown, the ability to adjust and adapt to new and challenging situations, to be able to, you know, pull together, put themselves out there, continue supporting children even at personal risk, even in challenging circumstances in places that they wouldn't normally work. I think that's just such a tribute to the great staff that we work with.
And what are your goals for 2021?
Our very first goal is to stay afloat, to be able to survive the pandemic. As I mentioned earlier, we have had a significant impact for having our social enterprise closed for so long, that we've lost the income support that we had from that. And not only in our guest house, but unfortunately with our farming projects, we were also hit during 2020 by the African swine flu being in our area. So we had to cull a lot of our pigs, which has been really difficult as well. So we really hope to be able to find enough support financially to be able to keep our programs going. And look, one of our goals is that we know that the impacts of this pandemic are going to continue. They're going to continue, unfortunately, not only for the short term, but the medium and probably the long term. So we want to be able to look for ways that we can continue to adapt and respond to the emerging needs of people in our community, particularly children and young people, as the pandemic continues, as impacts on education continue, impacts on mental health and well-being, on children being born in the pandemic. There's been a baby boom in the Philippines over the last 12 months, unfortunately, many to teenage parents. So we're really looking for ways that we can help to make sure that we can have early intervention and really address some of the people who have most affected by this pandemic.
Children are the center of BT's work. Your mission is to accompany them through all difficulties and help them learning how to lead a happy, independent, productive and healthy life. What do you think we can learn from the kids of BT?
I think there is so much that we can all learn from these kids, and that's the reason I'm still here after 17 years. I think sometimes, especially in the West, we are so used to having a comfortable life. We are so used to having our rights protected. We are so used to being safe. We are so used to being supported and expected to be able to achieve our dreams and to do what we want to do and to be autonomous and, you know, free, that I think that if there's anything for me that working with these kids has taught me, it's that we shouldn't take any of that for granted, that all of those freedoms, that all of those rights are hard fought. And not only do we need to fight for them, for those who haven't yet achieved them, but we also need to protect them where we are. We need to recognise how vulnerable our rights are to erosion and to being taken away from us. And I think the gratitude, the appreciation of the simple things, of the small things, you know, in the time that I've worked with Bahay Tuluyan, we talk to our kids a lot. We ask them what they think. We ask them what they care about. We seek their feedback. And it never, ever ceases to amaze me how often when we ask them those questions, how often they'll say one of the most important things for them being at Bahay Tuluyan has been that they learnt their rights. And I think, you know, it keeps coming back to me. I'm like, but what about, you know, the fact that we sent you to school and that we fed you and we clothed you? And those things are important. And we can't not do those things. But being taught your rights and being appreciated as a person of dignity is just so important. And I don't think we can fully appreciate that unless we've had our dignity taken away from us or threatened. So I think that's where we need to go back to, and we need to just breathe deeply, look around us and appreciate every little thing that we've been given and all the freedoms that are something that we just take for granted.
What is your biggest wish for BT in these times?
My biggest wish is that we had the funding to be able to do what we need to do, that it wasn't always something that we had to stop. And I know that's probably an unrealistic wish, but just knowing that we could provide the support for the children that need the support when they need it, I think giving our staff the freedom to focus on doing the work we have to do rather than worrying about how we're going to find the resources to continue our programs, I think is the most important thing for Baha'i'tluyan, that sense of security, that sense of being able to continue our work.
Catherine, thank you so much for taking your time and for all your answers. If there's anything else you want to tell our listeners, the floor is yours.
Thanks also, Athena. It's been really nice chatting with you. And I guess to the listeners, some of the things that I said, let's keep holding together. Let's keep supporting each other in whatever ways that we can, whether it's, through sending messages of support, through financial or in-kind support, through advocacy, through standing up for other people around us who need our support. There are so many ways that we can stick together. This is a very, very challenging time for so many people, and I think all of us are feeling it. There's nobody in the world who hasn't been affected in some way by this pandemic. And I think through that, it's so important to keep remembering the most vulnerable amongst us, and any support that anybody can provide, or any clues or hips or any kind of ways that you think you can help us, we would be very happy to listen to and to hear from you. Thank you very much.
I hope you could enjoy Catherine's beautiful Australian accent. Now we're going to listen to a little rap, which was written and performed by Baha'i'tluyan and its street-connected children. The rap is called Batang Lasanan Aidi Kriminal, which means street children are not criminal. And because the rap is in Tagalog, which is the national language in the Philippines, I will quickly translate it for you so you can understand. So the chorus is, street children have rights to participate and to be heard. Protect street children. Give them justice and not jail. And the first verse is, I am Jasper, 13 years old. I live in Quapo. They are near the church. My parents are separated. I survive on the streets. I don't have any work besides selling Nazarenos. One day, under the bridge, with my buddies, that's where we hang. We were talking and laughing when some came along. Oi, police! We all ran. It was midnight when I was caught. On top of the bridge with a gun to my head. Punched and forced to the ground. Told to give up so I wouldn't get killed. So, jetzt sind wir wieder bei mir in meinem wundervollen Homeoffice-Studio. Ich hoffe, ihr konntet das Interview mit Catherine alle einigermaßen verstehen und seid mit dem australischen Akzent klargekommen. Ich finde den ja wunderschön, muss ich sagen. Und jetzt hören wir nochmal in ein kleines Lied rein, beziehungsweise einen Rap. Den hat Baha'i'tluyan zusammen mit Kindern, die Kontakt zum Leben auf der Straße hatten, aufgenommen. Das war damals 2019 zum Anlass des Internationalen Tages für Straßenkinder. Und das Lied ist auf Tagalog. Das ist die Sprache, die auf der Hauptinsel der Philippinen gesprochen wird, also auf Luzon, eben dann auch dementsprechend in der Hauptstadt Manila. Und damit ihr ein bisschen was versteht, übersetze ich euch mal schnell die erste Strophe und den Refrain. Das Lied heißt Batang Langsanang Aide Kriminal. Das bedeutet, Straßenkinder sind nicht kriminell. Okay, der Refrain ist, Straßenkinder haben Rechte, mitzumachen und gehört zu werden. Beschützt Straßenkinder, behandelt sie mit Gerechtigkeit und schickt sie nicht ins Gefängnis. Jetzt kommt die erste Strophe. Ich bin Jasper, 13 Jahre alt. Ich lebe in Quapo, nahe der Kirche. Meine Eltern sind getrennt. Ich überlebe auf der Straße. Ich habe überhaupt keine Arbeit, außer Nazanedos zu verkaufen. Eines Tages, als ich mit meinen Kumpels unter der Brücke, da hängen wir immer ab, gelacht und geredet habe, kamen auf einmal Menschen. Oh, Polizei, schrien wir und rannten alle davon. Es war Mitternacht, als sie mich festgenommen haben. Ganz oben auf der Brücke mit einer Pistole neben meinem Kopf. Ich wurde geschlagen und zu Boden gezwungen. Mir wurde gesagt, ich soll aufgeben, damit ich nicht getötet werde.
Ako si Jasper, 13 taong gulang, nakatira sa Quiapo, doon sa may simbahan. Hiwalay na ang magulang, namumuhay sa lansangan. Walang ibang trabaho, benta lang ng nasa remisang araw. Sa ilalim ng tulay, kasama aking tropa, doon kami tumatambay. Nagkwekwentuhan, nagtatawanan, nandumaan.
Oy, police!
Kami ay nagtatakbuhan.
Ating gabi nang ako'y maaabutan sa taas ng tulay, ako ay tinutukan ng baril. Sinuntok, pinadapa at ang sabi, sumuko ka na lang para di ka na
matatag. At sana may karapatan, makilahok at mapakinggan. At sana ang protektahan, bigyan ng justisya di sa kulungan.
Pinaro ng bakal mga kamay ko at paa. Pinahigo sa akin sabaw na puno ng sili. Kung ako ay aayaw, ilalagay na lang sa hari.
Ginawa ko palibag na parabag, ayaw na kanilang biyag. Hindi pa na kontento, ulo ko sinugod sa sinidoro. Titrato pa nilang pinatay sa akin pinapakita. Ako'y natakot sa kanilang pagbabanta. Tulad na sinabi sa akin na ako'y patumbahin. Pag hindi ako aalim, buhay ko ay tatapusin. Akala ko, di na ako aabutin pa ng bukas. Umamin na lang ako para
ako'y makaligtas.
At ang sana may karapatan, makilahok at mapakinggan. At ang sana ang protektahan, bigyan ng justisya di sa kulungan.
Drugs at ng robbery. Isang buwan akong tumira sa Bartoli ng Madilim. Walang pwedeng kausap, hindi rin pwedeng dalawin. Sabi nila, ang bata ay di pwedeng makulong. Sa panahon ngayon,
mas kailangan namin tulong.
Tunturin kami, demonyo at masasamang tao. Mga salot sa lipunan at walang mga respect.
Das war Batang Lang Sanan, ID Kriminal, Straßenkinder sind nicht kriminell, produziert von der Kinderrechtsorganisation Bahai Tuluyan.
Wir sind Radio Connection und jetzt geht's weiter, dass ich euch nämlich davon erzählen möchte, dass ich zusammen mit Lucia, mit der ich auf den Philippinen war, eine Spendenkampagne für Bahai Tuluyan gestartet habe. Und ich dachte mir, bevor ich jetzt hier irgendwie groß langweilige Fakten und Informationen rauskramme, rufe ich Lucia doch einfach mal an und wir erzählen euch einfach ganz persönlich davon, wie es dazu gekommen ist, dass wir diese Spendenkampagne aufgebaut haben und wie wir Bahai Tuluyan so wahrgenommen haben. Gut, dann rufen wir sie doch einfach mal an. Hey Lucia, cool, dass du hier Zeit hast gerade.
Ja, freut mich voll.
Okay, dann lass mal anfangen, den Zuschauern zu erzählen, wie es überhaupt angefangen hat mit unserer Spendenkampagne, wie es dazu kam. Willst du anfangen?
Ja, voll gerne. Also ich glaube, wichtig zu wissen ist, dass wir einen weltweiten Freiwilligendienst auf den Philippinen gemacht haben. So sind wir überhaupt zu der Kinderrechtsorganisation Bahai Tuluyan gekommen. Ich bin da letztes Jahr im August ausgereist. Athena ist ein bisschen später nachgekommen und im März mussten wir aber dann leider schon wieder gehen. Durch Corona wurde eben unser Auslandsaufenthalt frühzeitig abgebrochen.
Ja, ja, das war ganz schön schlimm.
Genau.
So schnell also, weg zu müssen.
Ja, das könnt ihr euch bestimmt vorstellen. Aber es war auch einer der Gründe, warum sich unser Freiwilligendienst so unvollständig angefühlt haben. Und wir waren danach auch immer noch im stetigen Kontakt mit der Organisation, den Kindern und den Mitarbeitern und haben das eben dann auch ja, mitbekommen, wie es den Menschen dort geht auf den Philippinen und vor allem unserer Organisation, wie es denen mit ja, Covid-19 gerade geht. Und in dem Gespräch sind wir dann drauf gekommen, dass ja, finanzielle Unterstützung mit am meisten nötig ist, weil sie durch die Pandemie eben ja große Einnahmequellen wegfallen.
Genau, genau, weil eigentlich finanzieren die sich ja durch eben dieses eine Gasthaus und diese Naturfarm, wo sie Reis anbauen. Und das Gasthaus hat halt, also das hat Catherine euch ja auch schon erzählt, das Gasthaus musste seit März komplett dicht machen und dann hatten sie auch noch, dummerweise die Taifune, sind einfach ganz viele Unglücke aufeinander gekommen und deswegen haben die jetzt gerade ziemliche Probleme, sich über Wasser zu halten.
Genau. Ja, und dann haben wir uns gedacht, was können wir machen? Wir machen eine Spendenkampagne.
Ja. Also so einfach war es nicht. Wir haben erstmal richtig lange rumüberlegt, okay, wie ziehen wir die auf und machen wir noch, dass wir irgendwelche Produkte dazu verkaufen oder machen wir einen YouTube-Kanal dazu und so weiter und so fort. Und dann hat sich irgendwann rausentwickelt, dass das Beste ist, wenn wir einfach, einfach nur eine Online-Kampagne aufziehen.
Auf ja, das Instagram ganz
und GoFundMe. Einfach ganz simpel. Aber es war trotzdem sehr viel Arbeit.
Also wir haben da abendelang telefoniert, Texte geschrieben, uns informiert und ja, aber es war total schön, auch wieder was für Bahai Tuluyan zu machen.
Und wir wollen aber eben auf die 2.500 Euro kommen, die wir uns gesetzt haben. Das war unser Ziel, weil mit 2.500 Euro schafft man es, jedes Kind von dieser Organisation einen Monat zur Schule schicken.
Ja, man muss halt bedenken, dass jetzt nicht nur, keine Ahnung, Schulgebühren oder ja, was auch immer reinfällt, sondern eben dann auch Sachen wie Mittagessen, was ja normalerweise dann auch in der Schule ja, verzehrt werden würde und da immer noch Kosten dahinter stecken, die wir natürlich mit eingerechnet haben, damit wirklich da alles mit abgedeckt ist.
Genau, die Hausmütter, die da mit den Kindern zusammen leben, haben sogar noch extra eine Fortbildung bekommen, dass sie den jetzt auch beim Lernen unterstützen können, die Kinder und bei den Hausaufgaben. Und die müssen natürlich auch alle bezahlt werden. Also es sind schon echt viele Dinge, die damit einfließen, damit die Kinder guten Unterricht erhalten können. Genau, und so ist es dann dazu gekommen, dass diese Spendenkampagne jetzt steht und wir weiter auf all unseren Wegen oder auf allen möglichen Wegen, wie auch immer man es formulieren möchte, versuchen, an weitere Spenden zu kommen. Und dann ist es natürlich jetzt noch ganz wichtig, dass wir auch ein bisschen über die Organisation Bahai Tuluyan reden. Es bringt ja nichts, wenn wir nur erzählen, wie wir die Spendenkampagne gestartet haben, wenn man gar nicht weiß, wohin das Geld denn geht. Aber bevor wir euch jetzt nochmal stundenlang zulabern, Machen wir euch ein bisschen wach mit einem ganz tollen philippinischen Popsong. Den haben die Kinder total gerne gehört, mit dem wir gearbeitet haben. Der hat auch einen total witzigen Tanz. Wer sich mal von euch das Video, das Musikvideo dazu angucken möchte, der wird es merken. Also es macht echt auch total Spaß, nachzutanzen und mitzutanzen. Es klingt total lustig. Die sind da alle immer super drauf. Ja, dreht die Lautstärke auf und tanzt mit in eurer Küche, in eurem Wohnzimmer. Man tanzt ja jetzt nur noch selten, weil man nicht mehr feiern darf. Deswegen nutzt die Gelegenheit. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Song. Ich finde den super. Und dann bis gleich. Dann hört ihr weiter von mir und Lucia, wie wir über unsere Projekte erzählen. We'll take a short break from talking. And I'm going to listen to a very nice Philippine pop song. It's called Tala and it's from Sara Geronimo. I just hope you take the chance to sing loudly and dance as much as you can. Have fun!
Kalutang nasa langit, ngunit nanulunod sa iyong mga ngiti. Ako hanggang dito lang talaga tayo. Hindi pa babayaan ang daang dinadatiling ka. Kung umabot tayo hanggang dulo, habit lang ng mahiti, aabutin natin ang mga tala. Sa langit, ngunit nanulunod sa iyong mga ngiti. Ako hanggang dito lang talaga tayo. Hindi pa babayaan ang daang dinadatiling ka. Kung umabot tayo hanggang dulo, kapit lang ng mahiti, aabutin natin ang mga tala. Ang ngiting ng mga tala'y nakikita ko.
das war der philippinische Popsong Tala von Sara Geronimo. Und jetzt geht's weiter mit uns beiden. Wir erzählen euch jetzt, was Bahai Tuluyan denn überhaupt ausmacht.
Weil bisher haben wir einfach nur gesagt, Bahai Tuluyan ist eine Kinderrechtsorganisation, aber ich finde, das ist nicht irgendeine Kinderrechtsorganisation, sondern schon eine sehr besondere, die in all ihren Facetten total nachhaltig und logische Konzepte ausgearbeitet hat. Und es ist wirklich beeindruckend, wirklich, es funktioniert fast wie so eine kleine Stadt, diese Organisation, weil da gibt es so viele kleine einzelne Projekte und Mechanismen, wie Sachen an andere weitergetragen werden und so weiter. Also ich bin jedes Mal wieder erstaunt, wenn ich was von einem neuen Puzzleteil aus dieser Organisation erfahre. Genau, und was uns besonders fasziniert, ist eben die Nachhaltigkeit in der Organisation. Die Nachhaltigkeit ist in mehrere Punkte aufgeteilt, die wollen wir euch jetzt mal kurz nahelegen.
Genau, so ein paar Punkte haben wir auch schon in unserer Kampagne angeschnitten, wie zum Beispiel, dass sie sehr auf finanzielle Nachhaltigkeit achten. Athena hat ja vorhin schon erzählt, dass zu Bahai Tuluyan in Manila eben auch ein Gasthaus namens Makabata Guesthouse and Café gehört. Ja, die Einnahmequellen werden eben in weitere Programme der Organisation investiert, genauso wie die Farmen, die sie haben. Der Reis, der organisch angebaut wird, wird eben auch verkauft und alles wird wieder in die Programme der Organisation investiert.
Das finde ich auch generell total wichtig, muss ich sagen, dass eben nicht die sich nur von Spenden aus dem globalen Norden quasi über Wasser halten, sondern dass eben die total unabhängig sind, die total eigenständig sind und auch überhaupt nicht davon abhängig sind, dass irgendwelche Freiwilligen da hinkommen und bei der Arbeit helfen, sondern das System funktioniert wirklich in sich ganz allein, ohne dass, also eigentlich, wenn jetzt nicht sowas wie Corona oder Taifune dazukommt, ohne dass irgendjemand da helfen muss. Das ist schon mal ein sehr wichtiger Punkt.
Genau. Und was uns auch total positiv begeistert hat, ist, dass die Kinder, auch wenn sie dann zum Beispiel nicht mehr in den Sheltern leben, immer einen Platz im Baritulieren haben werden. Also sie können in diesem Gasthaus arbeiten, sie können auf der Farm mithelfen, sie können Hauseltern werden, also sie können auch immer wieder auf die Organisation zurückkommen.
Und die Organisation bleibt auch weiterhin mit denen in Kontakt und bereitet die natürlich darauf vor, auf das eigenständige Leben als Erwachsene. Also es ist nicht so, dass eben die Kindheit quasi, weil es eine Kinderrechtsorganisation ist, betreut wird und möglicherweise müssen sie irgendwann wieder auf der Straße leben, sondern da ist wirklich total vorgesorgt, dass sobald die im BT drin sind, für deren Wohl gesorgt ist. Genau, und die werden natürlich auch schon bevor sie, also das ist nicht natürlich, aber sehr erstaunlich, dass sie schon bevor sie erwachsen sind, in die Leitung der Organisation mit eingebunden werden. Also es gibt da einen Children's President, der eben quasi wie so eine Art Schülersprecher dann mit in der Leitung von BT sitzt und auch mit den Projekten organisiert und da, also die arbeiten wirklich mit den Kindern auf Augenhöhe. Also das ist absolut fortschrittlich. Ich glaube, unsere Schulen könnten sich davon viel abgucken.
Ja, total wichtiger Punkt. Athena hat ja auch schon gesagt, dass die Kinder dann auch auf so ein eigenständiges Leben vorbereitet werden. Da gibt es dann auch so eine Art Kurse, die sie belegen können, also Independent Living Skills Program nennt sich das. Dort lernen sie dann, wie man mit Geld umgeht, wie man sich für Jobs bewirbt, wie man für sich selber kocht, einfach sich selber um sich selber kümmert, was wirklich wichtig ist für die Kinder, sobald sie ja vielleicht mal an dem Punkt ankommen, wo sie
nicht mehr auf dem Projektgelände der Organisation leben, sondern wo sie dann eine eigene Wohnung haben. Genau. Und dann ist natürlich auch die ökologische Nachhaltigkeit ein sehr wichtiger Punkt. Man muss dazu sagen, es ist auf den Philippinen echt nicht so einfach, irgendwie auf die Umwelt zu achten und sie zu wahren. Also teilweise sind die sehr viel fortschrittlicher als in Deutschland, finde ich, zum Beispiel was den öffentlichen Nahverkehr angeht oder generell das Verkehrswesen, weil da eben einfach kaum jemand ein eigenes Auto hat und selbst im Auto fährt, sondern die fahren immer zu fünft auf einem Motorrad gefühlt mit diesen Tricycles. Auf der anderen Seite gibt es natürlich dann so Plastikkonsum, das ist natürlich absolut nicht zu vermeiden, dass man da sehr viel Plastik verbraucht auf den Philippinen. Aber die Organisation gibt sich sehr große Mühe und ich finde auch sehr erfolgreich. Zum Beispiel ist diese Reisfarm, also diese Naturfarm, von der wir erzählt haben, absolut organisch, also ist auch organischer Reis, sehr hochwertiger Reis. Es wird alles mit Handarbeit gesät und geerntet und das ist so ein, also da wird auch ganz viel von der Symbiose Gebrauch gemacht, dass eben man keine chemischen Dünger braucht, sondern dass da Enten mit auf den Reisgewässern, also wenn eben die Felder gewässert werden, also quasi fast wie so ein See, genau, da leben dann Enten drauf und irgendwie der Kot dieser Enten ist ein besonders guter Dünger für den Boden und so weiter und so fort. Genau, und die Beete sind auch abgegrenzt mit so Pflanzenstreifen. Also es ist wirklich einfach absolut ökologisch.
Genau, also es gibt, wie ihr seht, ganz, ganz viele Punkte, in denen Bahá'í Tulúyán Nachhaltigkeit versucht, in der Organisation selbst zu verwirklichen. Aber da gibt es auch einen Punkt, auf den wir uns in unserer Kampagne fokussiert haben, und zwar den Punkt Bildung. Also bei Bahá'í Tulúyán ist es nicht so, dass die Kinder in Anführungsstrichen nur drei warme Mahlzeiten am Tag bekommen und ein Dach über dem Kopf, sondern die Organisation versucht wirklich, jedes Kind in die Schule zu schicken. Und das konnten wir natürlich selbst auch miterleben, wie sie in der Schule aufgehen konnten, wie sie uns dann immer erzählt haben, welche Awards sie gewonnen haben für Best Attendance oder was auch immer. Also es war richtig schön, einfach mitzuerleben. Und genau, sie versuchen eben, jedem Kind Bildung zu ermöglichen, was besonders nachhaltig ist, weil sich dadurch die Chancen verbessern, dass die Kinder diesen Kreislauf von Armut und Gewalt ausbrechen können. Und das beeinflusst natürlich nicht nur ihr eigenes Leben, sondern dann auch das ihrer Familien und vielleicht später von ihren Kindern. Genau, deswegen haben wir unseren Fokus eben auf die Bildung der Kinder gelegt, weil es zwar eine große Herausforderung oft ist, aber Resilienz der Kinder steigern kann, zur Traumabewältigung helfen kann und einfach einen sehr hohen Wert für.
Ja, Bildung ist einfach der einzig wahre Schlüssel sozusagen, um den Teufelskreislauf der Armut irgendwie zu durchbrechen. Dass eben die Kinder bessere Berufschancen haben und auch über ihre eigenen Rechte informiert werden, wie Catherine schon gesagt hat, das ist einfach Gold wert und ohne geht's fast nicht. Das war's im Prinzip. Jetzt habt ihr einen winzigen Einblick in die ganzen Mechanismen dieser Organisation bekommen. Wir hoffen natürlich, dass ihr jetzt eine einigermaßen gute Vorstellung habt. Wir haben es natürlich nämlich nicht nur gemacht, damit wir unsere Spendenkampagne hier unterstützen können, sondern vor allem eben, dass man mal so ein bisschen einen Eindruck hat, wie es gerade in anderen Ländern mit Corona läuft und dass man eben auch mal erfährt von solchen Projekten auf der anderen Seite der Welt, von denen man sonst nie erfahren würde.
Genau, da war es uns auch besonders wichtig, Catherine mit ins Boot zu holen und sie zu interviewen, damit man die Organisation selbst besser kennenlernt. Und ja, das ist halt jetzt nicht einfach irgendeine Spendenkampagne, die liegt uns ziemlich am Herzen, weil wir eben auch dort selber gearbeitet haben, so von erster Hand garantieren können, dass es ein total wichtiger Zufluchtsort ist für die Kinder und ja, wie wir vorhin alles erklärt haben, wie nachhaltig diese Organisation ist und unterstützenswert. Genau.
Genau, und das eben auch, dass eine Spendenkampagne ist, bei der man ganz genau zu 100% sicher gehen kann, dass das Geld da landet, wo es landen soll und auch ganz genau weiß, wo es landen soll. Wir haben ja schon gesagt, Schulmaterialien, Internetverbindung und so weiter, darin fließt das Geld beim Homeschooling von Bahá'í Tulúyán. Das ist aber alles auch nochmal auf unserer Website, also auf gofundme.com aufgelistet. Unsere Spendenkampagne heißt da Empowering Filipino Children Through Education. Der Link, den findet ihr aber auch nochmal auf der Website von Radio Connection. Das ist www.radioconnection-berlin.de. Da könnt ihr auch dann spenden, also auf dem Link von gofundme.com. mit einer Kreditkarte, falls die vorhanden ist. Ansonsten haben wir auch ein PayPal-Konto errichtet. Das findet ihr dann auch auf der Website. Dann könnt ihr auch über PayPal gerne spenden. Wir würden uns total freuen, wenn da viele von euch mitspenden würden.
Wir würden uns natürlich auch freuen, wenn ihr einfach mal euch Zeit nehmt, die Kampagne durchlest. Wir haben ein kleines Video auch auf der Website. Wenn ihr euch das anschaut, einfach ja, euren Freunden, eurer Familie davon weitererzählt, umso mehr Leute davon hören, ja, umso mehr Spenden können wir vielleicht auch am Ende für die Organisation einsammeln. Und ja.
Genau, und jetzt als Schlusswort würde ich gerne nochmal kurz sagen, dass ich es total wichtig finde, die ganzen Betriebe und tollen Organisationen, die ganzen kleinen Geschäfte und so weiter und so fort, alle in den schwierigen Zeiten gerade ein bisschen Unterstützung zu bieten. Ich finde, das ist echt super wichtig, gerade weil die meisten von uns in so einer total privilegierten Situation sind. Genau, dass man die anderen nicht hängen lässt und deswegen ist mir ist auch besonders wichtig, dass wir gerade zu dieser Zeit eben diese Spendenkampagne aufgebaut haben und dass jetzt auch zu dieser Zeit möglichst zeitnah eben wir unsere Spendenziele erreichen und der Organisation helfen können, dass die Kinder weiterhin Unterricht erfahren können.
So, das war es von meiner lieben Arte, wie ich sie immer nenne. Arte heißt nämlich auf Tagalog Schwester. Und die Kinder haben uns alle immer Arte genannt. Also ich hieß da nicht Athena, ich hieß Arte Athena. Und Lucia hieß Arte Lucia. Und deswegen haben wir irgendwann eingeführt, uns auch gegenseitig immer Arte zu nennen. Genau, jetzt geht's weiter mit einem Lied, was die Thematik nochmal ein bisschen abschließen soll. Das haben viele Kinder auch wirklich gern gemocht, gern gehört. Aber eben nicht, weil es irgendwie so witzig ist oder man dazu gut tanzen kann, sondern weil sie sich wirklich mit dem Text, der da in dem Lied gesungen wird, identifizieren können. Und zwar ist das A Million Dreams von The Greatest Showman. Ja, achtet einfach mal auf den Text und mich berührt es total. Die Kinder haben auch teilweise Seminare zur Traumabewältigung bekommen und da wurde eben auch mit diesem Lied gearbeitet und dann konnten sie da beispielsweise Verluste von Familienmitgliedern aufarbeiten und ich finde es wirklich absolut rührend und kann fast so ein bisschen nachvollziehen, wie sie sich damit identifizieren können. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Lied. To finish this really hard subject, we'll listen to a song the children love, not because it's cool to dance, but because they can identify with the lyrics. I hope you'll enjoy it as much as I do.
Close my eyes and I can see a world that's waiting up for me that I call my own. Through the dark, through the door, through where no one's been before, but it feels like home. They can say it all sounds crazy. They can say I've lost my mind. I don't care, so call me crazy. We can live in a world that we design. 'Cause every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me far away. Special things I compile, each one there to make you smile on a rainy day.
say it all sounds crazy. They can say we've lost our minds. I don't care if they call us crazy. Run away to a world that we design.
Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams keeping me awake. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. For the world we're gonna make.
However big, however small, let me be part of it all. Share your dreams with me. You may be right, you may be wrong, but say that you'll bring me along to the world you see, to the world I close my eyes.
The brightest colors fill my head.
A million dreams are keeping me awake.
A million dreams, a million dreams.
I think of what the world could be. A vision of.
In unserem Short Report bringen wir heute einen Beitrag unserer KollegInnen in Kassel. Die Redaktion We Are Here, We Speak Up aus dem Projekt Die Co-Piloten im Freien Radio Kassel hat sich mit der Frage beschäftigt, wer zahlt eigentlich beim ersten Date? Today's Short Report features a contribution from our colleagues in Kassel. The editorial team We Are Here, We Speak Up from the project Die Co-Piloten in the Free Radio of Kassel has dealt with the question, who pays for a first date?
Short Report.
Du bist zu einem Date in einem Café oder Restaurant verabredet und am Ende des Treffens stellt sich die Frage, wer bezahlt eigentlich, Mann oder Frau, oder spielt es eigentlich gar keine Rolle? Wir waren in Kassel in der Innenstadt unterwegs und haben Passanten befragt, wer eigentlich beim Ausgehen zahlen sollte.
Ich zahle an sich eigentlich immer lieber selbst, außer wenn man vorher direkt sagt, ich lade dich ein, sonst kommt immer unangenehme Situationen.
Unterschiedlich. Ich würde auch zahlen, aber keine Ahnung, vielleicht würde ich auch so machen, diesmal zahle ich und nächstes Mal zahlt er oder man teilt es auf, je nachdem, wie das Date auch lief. Wenn jetzt das Date schlecht lief, würde ich sagen, man teilt einfach auf, weil man sich wahrscheinlich nicht wieder sieht. So. Ja, klar, warum sollte der Typ denn unbedingt zahlen? Weil er sich mit mir trifft. So. Wir können ja beide zahlen.
Der Mann. Aktuell.
Nein,
Quatsch. Nein, alles gut. Es ist ausgeglichen. Also jeder mal.
Ach, mir ist das eigentlich egal. Also wenn er jetzt nicht zahlen würde, würde ich jetzt auch nicht denken, boah, was für ein, keine Ahnung.
Der Mann, immer. Also wenn ich einlade, dann bezahle ich. Aber wenn wir einfach so rausgehen, dann bezahlt jeder selbst.
Ich natürlich. Ich bin halt am Arbeiten, sie ist noch Schülerin, da muss ich ja zahlen. Sollte auf jeden Fall so sein, dass der Mann bezahlt. Natürlich.
Nein.
Doch, der Mann sollte bezahlen.
Also wenn ich Geld verdiene, werde ich auch mal bezahlen.
Das waren die Stimmen von der Straße. Heute haben wir Mustafa, Bianca und Mortaza aus Kassel zu Gast. Sie werden uns jetzt erzählen, wer bei ihnen beim Ausgehen bezahlt.
Eigentlich bei uns in unserem Land ist ganz anders, weil Männer arbeiten und die zahlen alles. Aber hier in Deutschland ist es ganz anders. Zum Beispiel Männer und Frauen alle arbeiten und die können alles bezahlen. Und vielleicht jetzt Bianca, wird ihr uns was sagen?
Ja, also ich fand es total spannend, eure Frage, die ihr euch rausgesucht habt. Also beim ersten Date, wer bezahlt, Mann oder Frau? Da habe ich mich, also ein bisschen, habe ich dann ja fast schon ein bisschen so einen Witz gemacht und gesagt, man könnte die Frage ja auch ganz anders stellen. Wer bezahlt Studierende oder Nicht-Studierende? Also ich fand die Frage spannend. Und das war ja auch so ein bisschen euer Eingangsding. Ist die Frage überhaupt noch so zeitgemäß? Man muss sich ja erstmal dann fragen, welche Kategorie nimmt man eigentlich, um beim Date diese Frage zu stellen, Mann oder Frau? Also wenn ich jetzt privat ausgehen würde, würde sich, glaube ich, die Frage gar nicht so stellen. Am besten ist es sowieso immer, wenn man vielleicht offen miteinander kommuniziert, weil dann kann man sich vielleicht... Ich fand es ganz gut, was die eine Person gesagt hatte in der Umfrage. Vielleicht kann man sich einfach im Vorhinein schon verständigen, ganz offen darüber sprechen. Wie machen wir das heute? Wollen wir das aufteilen? Oder wer bezahlt von uns? Vielleicht kann man so durch so eine offene Kommunikation einiges erreichen und so, dass die ganze Situation auch ein bisschen entspannter gestalten als bis zu dem Punkt, wo es dann heißt oder wo man denkt, oh Gott, wer wird jetzt bezahlen?
Hallo Bille, hier spricht Mustafa.
Also ich persönlich würde ich gerne bezahlen, sonst fühle ich mich nicht wohl. Auch wenn ich mit einer Freundin, die ich nicht so lange kenne, einfach fühle ich mich nicht so wohl, wenn ich mit einer Frau und sie wird immer bezahlen oder so. In Syrien und Palästina, wo ich herkomme, es ist fast gestellt, dass der Mann immer bezahlt sollte. Ich denke mal, das hängt davon unserer Lebensform ab. Eigentlich, der Mann hat meistens Geld, mehr als die Frau, weil nicht jede Frau arbeiten kann. Die Familie ist bei uns groß, die Frau muss sich um die Familie kümmern. Fast jede Familie hat 3 bis 7 Kinder, sodass die Frau sich darum kümmern sollte. Es gibt aber viele Frauen, die immer bezahlen werden. Hier wird gesagt, dass sie ausgenutzt werden. Am Ende würde ich sagen, dass die Männer bei uns nicht zufrieden damit und sie möchten das verändern, sondern sie machen Witze darüber, über den Mann, der immer bezahlt. Zum Beispiel, es wird gesagt, er ist nicht Gentleman, sondern ist ein Schaf. Sie meinen, er ist ein ausgenutzter Mann.
Okay, danke. Danke für das Gespräch.
Bitte.
Nachdem ihr eigene verschiedene Meinungen zum Thema wer zahlt beim Ausgehen gehört habt, fällt dem ein oder anderen die Entscheidungen, wer das nächste Mal beim Ausgehen zahlen sollte. Vielleicht ein wenig leichter.
Radio Connection.
So, this is it. Our broadcast about the children of Bahaituluyan in the Philippines and the first date. I hope you've enjoyed it. Please stay healthy and see or better hear you next week. Bye bye. So, liebe Zuhörer, das war's mit unserer Sendung über die Kinder Bahaituluyans auf den Philippinen und das erste Date. Bleibt gesund, wir hören uns nächste Woche. Tschüss.
It's getting faster. Everyone said, go ahead and ask her. Love like yours will surely come my way. Hey, hey, hey. Every day seems a little longer. Every way love's a little stronger. Come what may, do you ever long for true love from me? Every day it's getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Hey, hey, hey. Yeah. come what may. Do you ever long for true love from me? Every day it's getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Hey, hey, hey. Love like yours will surely come my way.